auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucker.
Herzlich willkommen, Professor Christian Kreis. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch nehmen.
Vielen Dank, dass ich da sein kann.
Ich stelle Sie mal kurz vor. Sie sind Professor für Finanzierung, Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik und waren 9 Jahre lang Banker, davon 7 Jahre Investmentbanker. Sie sind außerdem Autor mehrerer Bücher, darunter Titel wie Gekaufte Forschung und Gekaufte Wissenschaft. Unser letztes Gespräch fand vor circa 1,5 Jahren statt. Und der Anlass für unser heutiges Gespräch ist die Veröffentlichung Ihres neuen Buches. Ganz neu ist es nicht mehr, aber neu und relevant. Und der Titel ist Das Ende des Wirtschaftswachstums, die ökonomischen und sozialen Folgen mangelnder Ethik und Moral. Und ich möchte durch das Buch, durch die Themen da gern mit Ihnen durchstreifen und würde mal gern beginnen, einfach festzustellen, obwohl ja unser Bruttoinlandsprodukt steigt, das wird uns auch regelmäßig kommuniziert, sagen Sie selber, dass kein Wirtschaftswachstum stattfindet. Wie begründen Sie das oder was meinen Sie damit dann genau?
Ich meine damit, was kommt real bei den Menschen an? Und Sozialprodukt heißt ja physisch materiell. Was kommt real bei den Menschen an? Wie gut geht es den Menschen ökonomisch? Und unser BIP, unser Bruttoinlandsprodukt, misst ja die ganze Produktionsleistung an Dienstleistungen und an Gütern. Und die steigt im Prinzip die allermeiste Zeit. Die letzten 25 Jahre ist bestimmt mindestens ein Viertel real gestiegen. So zeigen uns die Daten, dass es uns eigentlich immer besser geht. Aber das stimmt überhaupt nicht. Real, wenn man mit den Menschen fragt, aber man kann auch die Zahlen anschauen, selbst laut Statistischem Bundesamt Destatis, sind die Reallöhne jetzt im vierten Quartal 23 niedriger gewesen als im vierten Quartal 2015. Seit 8 Jahren sind in Deutschland laut Statistischem Bundesamt Reallöhne nicht mehr gestiegen, leicht gesunken. Seit 8 Jahren. Gleichzeitig hatten wir Wirtschaftswachstum. Ja, wo ist denn das hin? Und im Wesentlichen gibt es 3 Faktoren, was uns da vorgespielt wird als Wirtschaftswachstum. Wird zum einen über zunehmende Krankheiten aufgefressen. Also wir kriegen mehr Allergien, mehr Diabetes, wir brauchen immer mehr heilende Menschen. Das ist auch gut, dass es die gibt. Aber wir beschäftigen immer mehr Menschen im Gesundheitssektor. Jeder 6. Mensch arbeitet mittlerweile im Gesundheitssektor. Das macht uns aber nicht wohlhabender, sondern das versucht uns wieder so gesund zu machen, wie wir vor 50 Jahren waren. Das ist der eine kleine Faktor. Ein zweiter großer Faktor ist, dass in unserem Land und in vielen anderen Ländern die Schere seit Jahrzehnten aufgeht. Viel von dem Wirtschaftswachstum fließt nach oben, in der Mitte, unten kommt fast nichts an. Das ist ganz, 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 ganz stark auch in unserem Land festzustellen. Und ein drittes, wir unterscheiden in der Ökonomie nicht zwischen produktiven Tätigkeiten und unproduktiven. Zwischen Tätigkeiten, die wirklich Werte schaffen, Kleidung schaffen, Nahrung schaffen, Wohnraum schaffen und solchen, die nur verwalten, Bürokratie, Werbung, Marketing und so weiter. Tätigkeiten, die einfach nichts schaffen. Und die Tätigkeiten, die nichts schaffen, Bürokratie, Überwachung, Steuerberater, Streit und so weiter, die wachsen immens seit 25 Jahren, seit vielen Jahren. Also diese 3 Faktoren sorgen dafür, dass wir zwar formal immer mehr Ressourcen aufbrauchen, immer mehr Arbeitskraft verbrauchen, immer mehr Energie verbrauchen und real bei den Menschen kommt schon lange, bei den mittleren Menschen schon lange nichts mehr an. Ich glaube, dass heute den Menschen in der Mitte maximal so gut geht wie vor 25 Jahren. Wenn Sie junge Familien fragen, wie schwer ist es, sich ein Haus zu leisten, eine Wohnung zu leisten? Oh, sorry, war vor einer Generation leichter. Wenn man fragt, kann denn ein Alleinverdiener, eine Alleinverdienerin eine Familie ernähren? Oh, sorry, geht nicht. Als ich Kind war, ging das noch. Und auch früher ging das. Also real, wenn man die Menschen befragt, anschaut und auch Zahlen, Daten, Fakten anschaut, sagt man, der großen Mehrheit in Deutschland geht es heute real schlechter als vor 10, 20 oder gar 30 Jahren. Das heißt, diese ganze Sozialproduktsmessung, die uns dauernd vorgaukelt, uns geht es real, materiell, ökonomisch immer besser, ist falsch. Ist eine Irreführung. Ich will nicht sagen Lüge, weil viele Ökonomen wissen, dass das Falsche gemessen wird. Also eine absolute Irreführung. Real, der materielle Wohlstand für den normalen Menschen in Deutschland, so in der Mitte, geht schon seit, ich glaube, seit Jahrzehnten bergab.
Und was müsste man eigentlich messen? Sie haben jetzt von realen Löhnen gesprochen. Also wenn ich es richtig verstehe, wenn das BIP verkündet wird und da ist was gestiegen, hat es nichts damit zu tun, ob es der Mehrheit der Bevölkerung dadurch wirtschaftlich besser geht, weil es eigentlich keine Aussagekraft darüber hat, wo dieses BIP landet. Was müsste man eigentlich messen? Jetzt haben Sie reale Löhne angesprochen, noch was anderes, oder?
Ja, ich meine, manche Institute messen es ja auch. Das DIW Berlin zum Beispiel, wir sind ja gerade in Berlin, das misst durchaus, welche Teil der Bevölkerung wie viel abbekommt. Also, dass man einfach auf die Ungleichverteilung zum Beispiel schaut, was kriegt das oberste Zehntel, was kriegt das unterste Zehntel, was kriegt das mittlere Zehntel, solche Untersuchungen. Und dann ist nicht BIP für alle, sondern was hat jetzt das untere Drittel, das mittlere Drittel, das obere Drittel. Das wäre schon mal näher dran. Und die Reallöhne von dem oberen, mittleren, unteren Drittel, dass man sowas zum Beispiel veröffentlicht. Und dann merken die Leute schon, naja, real, das untere Drittel, naja, wir haben schon lange keine Lohnerhöhung mehr gehabt. Oder das mittlere Drittel. Das wäre eine Möglichkeit. Das andere ist aber ungeheuer schwer, unproduktive Tätigkeiten zu messen. Das ist ungeheuer schwer. Die ganze Bürokratie, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, diese ganzen Tätigkeiten, Security. Was macht Security? Wir haben ein gigantisches Wachstum, Security-Sektor, viele, viele Menschen, die heute Security auf der Straße sind, die ich vor 20 Jahren überhaupt nicht kannte, gar nicht wusste, dass es sowas gibt. Die finanzieren wir alle mit. Die müssen alle sich ernähren, kleiden, brauchen ein Dach über dem Kopf. Was machen die? Die sorgen für Sicherheit, die wir vor 20 Jahren eh haben. Das heißt, wenn Kriminalität steigt oder Angst vor Kriminalität steigt, also wenn die Moral sinkt, dann brauchen wir plötzlich Überwachungskameras, Security-Leute. Wirtschaftswachstum, real geht es uns schlechter. Wir haben mehr Angst, Kriminalität steigt oder Angst vor Kriminalität steigt. Also, wenn ich zum Beispiel Security messe, so jeder Cent, der in Security fließt, mindert real unseren Wohlstand. Also man müsste dann die Wohlstandsberechnung vom BIP eigentlich sehr akribisch machen, untersuchen die einzelnen Sektoren und sagen, wer schafft wirklich, wer ist im Produktiven tätig und wer schafft eigentlich nicht. Und da kämen komplett andere Zahlen raus, als wir sie heute sehen.
Und Sie sprechen ja in Ihrem Buch auch von einem realen wohlfahrtssteigernden Wirtschaftswachstum. Ist das damit gemeint, dass Sie sozusagen sagen, man müsste wirklich untersuchen, wo ist jetzt eigentlich was gestiegen? Meinen Sie das mit Wohlstandswachstum oder Wirtschaftswachstum?
Genau, also was ist die Aufgabe von Ökonomie? Die soll uns nähren, die soll uns kleiden, die soll uns ein Dach über den Kopf. Wie geht es uns real? Habe ich Sorge vor Armut? Kann ich mir ein normales Auto leisten oder einen bescheidenen Urlaub zumindest, ja? Also das ist die Aufgabe der Ökonomie. Wie geht es uns in Wirklichkeit? Real heißt ja in Wirklichkeit. Sind wir gut versorgt mit ökonomischen Gütern oder werden wir besser versorgt? Das meine ich mit realem Wirtschaftswachstum oder mit realem Wohlstand, sagen wir mal, realer Versorgung. Das meine ich. Das BIP misst was komplett anderes.
Weil eine Sache, die mir stark hängen blieb beim Lesen Ihres Buches, war, dass da sagen Sie, männliche Arbeiter in den USA hatten in den letzten 47 Jahren laut amtlicher Statistik real keinen Cent Lohnerhöhung. Aber das ist ja, geht ja einher mit steigenden Preisen und Inflation. Das ist ja eigentlich ein Wahnsinn.
Also, wenn man von Deutschland wegschaut in den USA, die Zahl hat mich frappiert, 2016, als die Wahl zu Donald Trump war, als der Präsident wurde, habe ich zum ersten Mal die Zahl gelesen und dachte mir, wow, jetzt verstehe ich ein bisschen besser, warum viele Menschen ihn gewählt haben, weil laut US-Regierungsangaben da gibt es ein Census Bureau, das ist parteiübergreifend, die offiziellen Regierungsstatistiken der USA sagen, dass männliche Arbeitnehmer, die 15 Jahre oder älter sind und das ganze Jahr über arbeiten, die Median, das heißt der, wo genau in der Mitte ist, John Everybody and His Brother, wo die Hälfte mehr, die Hälfte weniger verdient. Wenn ich die Lohnsteigerung nehme und Inflation abziehe, ist laut Regierungsangaben heute der Jahreslohn um keinen Cent gestiegen gegenüber 1973. Die haben seit 50 Jahren nicht einen Cent Pay Rise bekommen. Nicht offiziell. Das sind offiziell Regierungsdaten. Aber wenn ich heute mehr Allergien habe und mehr Diabetes habe und mehr für meine Krankenversicherung zahlen muss, mehr für Security, diese Leute, die real heute in den USA keinen Cent mehr verdienen, also die Männer, die genau in der Mitte sind, denen geht es heute real viel schlechter. real viel schlechter. Und interessanterweise, Wall Street Journal hat neulich einen Artikel veröffentlicht. Wall Street Journal ist sehr, sehr für Kapitalismus, das Beste, was es gibt. Wall Street Journal sagt, bei Umfragen in den USA ging es den Leuten vor 50 Jahren besser, schlecht oder gleich gut wie heute. Die Hälfte der US-Amerikaner sagt heute, vor 50 Jahren war das Leben besser. Vor 50 Jahren war das Leben realökonomisch besser. Und es schildert genau dieser Reallohn, kein Reallohnzuwachs, aber ich brauche viel mehr für Gesundheit, ich muss viel mehr für Bürokratie zahlen, für Security und so weiter. Das frisst viel von meinem Einkommen weg. Real geht es den Leuten schlechter. Und das meine ich, wie geht es den Menschen wirklich in dem Land? Und selbst die Amerikaner sagen, die Hälfte, vor 50 Jahren ging es uns besser als heute. Und nur noch 30% sagen besser. Und nur noch ein Fünftel sagt, unseren Kindern wird es besser gehen. Und 4/5 der US-Amerikaner heute sagen, unseren Kindern wird es schlechter gehen oder maximal genauso gut. Und das ist genau diese Fragestellung. Ja, das BIP USA, wow, in der letzten Generation um ungefähr ein Drittel gestiegen pro Kopf. Super. Und dann fragst du die Leute auf der Straße und sagen, ich nicht, ich nicht, ich nicht. Dann fragst du die Milliardäre, ich schon, ich schon. Dann, also zum einen ist wahnsinnig viel an die Milliardäre geflossen, an Millionäre, unglaublich viel. Das, was wirklich mehr produziert worden ist an realen Gütern, ist ganz enorm stark nach oben. Und die Masse der Leute, denen geht es nicht besser. USA haben schon längst den Peak der Ökonomie überschritten, ähnlich wie in Deutschland. Den normalen Leuten in der Mitte geht es heute in den USA, sagen die Leute, schlechter als vor 30.
Und das ist aber ein Phänomen. In Ihrem Buch geht es ja um die westliche Welt, westliche Länder. Das ist jetzt ein Phänomen, was Ihrer Meinung nach nicht nur in den USA und Deutschland so ist, sondern weit verbreitet.
Also ich beschränke mich auf die Industrieländer. Es sind knapp 20, also gehören noch Japan, Australien, Neuseeland, Europa im Wesentlichen, Kanada, USA. Ich beschränke mich auf die, weil Indien, China, Südafrika sind. Wobei, wenn man jetzt die BRICS-Länder anschaut, Südafrika und Brasilien, die sind ökonomisch nicht unsere Zukunft. Das sind die Vergangenheit. Südafrika hat seit 11 Jahren offiziell eine Wirtschaftsschrumpfung pro Kopf. Brasilien hat seit 10 Jahren offiziell pro Kopf Kaufkraft eine Wirtschaftsschrumpfung. Das ist nicht die Zukunft. Also gerade wenn Sie BRICS nehmen, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, also Brasilien, Südafrika sind real schon längst auf dem Abstieg, sogar nach den offiziellen Zahlen. Aber das ist nur so ein Nebenblick. Der Hauptblick geht schon auf Europa, geht schon auf die Industrieländer, geht auf Europa oder auf unser Land.
Wenn ich einen Schritt zurücknehme, bevor wir jetzt in die Gründe, die Sie auch ausführen, Sie haben sie schon angeschnitten, wenn ich einen Schritt zurückgehe und mich frage, kann überhaupt Wirtschaft in einer endlichen Welt immer wachsen? An sich dieser Glaube, wie berechtigt ist der denn oder wie gerechtfertigt? Ist es nicht logisch, dass es das Wachstum irgendwann enden muss?
Also, wenn wir von materiellem Wachstum sprechen, glaube ich ja, vom immateriellen Wachstum, was wir an Kulturgütern produzieren, also Beethoven, Schiller, Goethe, die ganzen, da können wir unendlich wachsen. Der Geist kann ohne Grenzen wachsen. Aber jetzt rein materiell, immer mehr Bildschirme, immer mehr Autos, immer mehr Häuser, immer mehr Ressourcen, Metalle, Öl. Der Globus ist endlich. Der Globus ist endlich. Indien, Gandhi sagte mal, die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier. Ja, diesen Satz findest du nicht in unseren Lehrbüchern der Ökonomie. Immer mehr, mehr, mehr. Also das ist stark ideologiegetrieben. Und der Kernsatz der Ökonomie kommt aber im Prinzip zum einen aus unserem Zinssystem und zum anderen aus der Profitmaximierung. Denn rein betriebswirtschaftlich, wenn ich als Unternehmenschef, als Unternehmenschefin in einem DAX-Konzern oder in einem S&P, in einem börsennotierten Konzern, wenn ich Gewinne erhöhen muss, was die Börsen von mir erwarten, dann muss ich wachsen. Ich habe Fixkosten und wenn ich dann jeder Cent Wachstum bringt im Prinzip 2 Cent Gewinn, weil der Gewinn wächst überproportional. Also rein betriebswirtschaftlich, wenn ich meine Profite maximieren will, was ja Dogma ist in den Lehrbüchern und an den Börsen, dann muss ich wachsen. Dann gibt es also tatsächlich einen Wachstumszwang für die Vorstände und für die CEOs. Da gibt es einen Wachstumszwang. Und unser Zinseszinssystem, alles Geld ist ja immer auf Schulden basiert. Ich muss also alle Investitionen muss ich immer mehr zurückzahlen, real. als ich ihm ausgeliehen habe, das zwingt uns auch ins Wachstum. Also unser System ist so aufgestellt, zum einen über das Zinseszinssystem, dass wir real wachsen müssen, und zum zweiten über das Gewinnmaximierungssystem, dass die Unternehmen, viele Unternehmen gezwungen werden zu wachsen, und das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Die Ressourcen sind beschränkt. Die dritte Welt kommt dazu, China, Indien, viele Milliarden Menschen. Wenn die unseren Wohlstand hätten, dann wäre die Erde schon längst geplündert. Es geht nicht. Materielles Wachstum unlimited ist ein Denkfehler.
Und seit wann gibt es denn diesen Denkfehler? Ich weiß, es gibt so einen Abschnitt in Ihrem Buch, da geht es um diese Frage, ab wann ist denn eigentlich dieses Wirtschaft wachsen muss wachsen, wachsen so ein Leitmotiv der Ökonomie? Ist das was Neues oder was Altes?
Das ist was ganz Neues. Also ganz neu. Ich bin ein Wirtschaftsgeschichtler, Wirtschaftshistoriker. Es beginnt mit der industriellen Revolution. Noch zu Malthus-Zeiten, also so Beginn industrielle Revolution, also 1780, Newcomen-Maschine, Dampfmaschine, da fing langsam dieses Wachstum, Wachstum, Wachstum als reale Möglichkeit an. Das gab es davor nicht. Davor gab es die Maschine nicht. Das ist ganz neu. Und noch zu Malthus-Zeiten, also was er dann zu Darwin geführt hat, noch 18. Jahrhundert, nein, das Wachstum kann nicht ohne Ende, wird nicht ohne Ende stattfinden im Mittelalter. Also es ist neu mit der Industrialisierung, dass der menschliche Geist jetzt plötzlich diese vielen Maschinen erfindet, die grandios sind, die uns ja die Arbeit so unendlich erleichtern. Das ist wundervoll. Das ist neu, menschheitsgeschichtlich neu. Was wir die letzten 200 Jahre sehen, dieses Wachstum in etwa 20 Ländern dieser Erde, das ist absolut neu, sensationell. Und viele Menschen glauben jetzt, Ökonomen, das geht noch, ich glaube, über 1 Milliarde Jahre so weit, hat man Ökonomen gesagt, noch 1 Milliarde Jahre werden wir Wirtschaftswachstum haben. Also es ist ein ziemlich unhistorischer Ansatz, ja. Wenn ich schaue, wo kommt die Menschheit her, seit wann gibt es Industrialisierung, seit wann gibt es dieses Wirtschaftswachstum, was es früher in dieser Form in keiner Weise gab. Also Hanse, Mittelalter, wenn wir in Europa schauen, die Länder sind langsam gewachsen, Deutschland ist langsam entwaldet worden, ja, aber das waren Prozesse über Generationen. So wie heute ist es neu, und dieser Turbo obendrauf, dieser Turbokapitalismus. Ich habe eigentlich nichts gegen Kapitalismus, wenn er Entrepreneur Unternehmertum ist, wenn Unternehmerkapitalismus ist, der ist gut. Dieser Rentenkapitalismus, wo ich nur noch die Hand aufhält, der ist nicht nur falsch, sondern der schädlich. Also Kapitalismus muss man auch differenzieren. Aber dieser Turbokapitalismus, den wir haben, über Wall Street getrieben, über die großen Finanzzentren getrieben, der führt uns ins Verderben. Der schadet uns auf eigentlich allen Ebenen.
Ich würde mal gerne zu einem Grund für das Ende des Wirtschaftswachstums kommen, den Sie in Ihrem Buch relativ breit beschreiben, und will gerade so eine Brücke bauen, weil ich habe ja gefragt, seit wann kennen wir das eigentlich? Ich habe mal einen Artikel gelesen, der hieß Die ursprüngliche Wohlstandsgesellschaft. Und da geht es darum, wie viele indigene Gruppen über die Kontinente verbreitet gearbeitet haben, um an einem Punkt anzukommen, wo ihre Bedürfnisse befriedigt sind. Und da ging man so von 3,5 Stunden Arbeit pro Tag aus. Und ich denke mir manchmal, wir sind vielleicht immer noch, und wir wollen die Maschinen erfinden und wir wollen weniger arbeiten, aber bis jetzt sehe ich das nicht kommen. Also ich sehe, dass die Leute 40 Stunden arbeiten. Und vielleicht sind wir immer noch auf der Suche nach der eigentlich ursprünglichen Wohlstandsgesellschaft, aus der wir historisch gesehen scheinbar kommen. Und ein Punkt, der zum Beispiel in Jäger- und Sammlergesellschaften, was mich ja so ein bisschen interessiert, immer verpönt war, also immer schwierig und überall, aber das ist schon verbreitet gewesen, war die starke Ungleichverteilung von Gütern, also von Besitz zum Beispiel, von was auch immer. So viel Besitz gab es ja nicht. Und Sie wiederum führen die Ungleichverteilung im Buch an als einen Grund. Und ich würde gerne mal ein Zitat aus dem Buch nehmen und Sie dazu fragen. Da steht nämlich: Von den amtlich vermeldeten Wirtschaftswachstum kommt selbst laut offiziellen Zahlen bei einem Großteil der Bevölkerung nur wenig an. Zitat Ende. Welche Mechanismen sorgen jetzt dafür, dass dies möglich ist, dass diese Ungleichverteilung so ist?
Gut, es waren jetzt ganz viele Fragen. Wie viel arbeiten? Warum arbeiten wir eigentlich so viel? Dann nur, es gab mal den Jesuitenstaat in Paraguay, 16. bis 17. Jahrhundert. Und da hat sie über 150 Jahre, sehr lange. Und da haben die Jesuiten rausbekommen, eigentlich reicht 2 Tage die Woche arbeiten und wir haben alles. Und die anderen 3 Tage sind dann gearbeitet worden und das ist in den Jesuitensäckel geflossen für verschiedene Zwecke. Also, dass wir so viel arbeiten müssen, das ist heute eigentlich vollkommen absurd. Das ist nicht nötig. Aber das war Ihre letzte Frage. Was sind die Mechanismen? warum müssen wir immer mehr arbeiten und wie kommt es zu Ungleichverteilung?
Ungleichverteilung.
Und da kann ich ein oder zwei Beispiele nennen. Ich war 7 Jahre Investmentbanker, habe viele Bilanzen analysiert. Und wenn ich heute in die Bilanz von Vonovia schaue, nehmen wir mal Wohnen. Wir sind in Berlin, Mietpreisdeckel, Diskussionen, Wohnraum ist knapp, ist teuer. Schaue ich mir die Bilanz von Vonovia an. Ich habe viele, viele Bilanzen analysiert, die letzten 3 Jahre. Vonovia ist ich glaube, der größte Vermieter von Deutschland mit knapp 500.000 Wohnungen. Weit über 1 Million Menschen wohnen bei Vonovia. Und wenn man in die Bilanzen reinschaut, sieht man, in den letzten 3 Jahren, kann man alles nachlesen, die Zahlen, waren die Mieteinnahmen ungefähr 3 bis 4 Milliarden Euro. Und die Dividendenzahlungen waren zwischen 600 Millionen und 1,3 Milliarden. Dividendenzahlung heißt nach Steuern, nach Hausmeisterdiensten, nach Renovierung, nach Dachdecken, nach allem. Also das ist wirklich netto, 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 was man einfach übrig hat. Und wenn man die Dividenden zu den Mieten in Relation setzt, heißt es, ein Viertel der Mietzahlungen von den Menschen, die Mieten zahlen, ein Viertel direkt weiter an die Aktionäre, netto, netto, und fließt auf ausländische Konten. Die Menschen wissen gar nicht, wo die Wohnungen sind. Das heißt, wir haben in Deutschland kein Mietproblem. Wir haben ein Bodeneigentumsproblem. Wenn Vonovia die 500.000 Wohnungen in Hand einer Genossenschaft wären, könnten wir sofort die Mieten um ein Viertel bis ein Drittel senken. Sofort. Ohne dass irgendjemand irgendwas verliert, außer die Aktionäre, die in der Regel Millionäre sind. Aktienkapital ist hochkonzentriert. Die nur die Hand aufhalten und gar nicht wissen, wo die Wohnung ist und keinen Finger krumm machen. Also über diese Umverteilungsmechanismen, man braucht nur die Bilanz von Vonovia lesen, findet ständig ein Transfer statt von den Mietern zu den Vermietern. Die Vermieter sind in der Regel sehr, sehr wohlhabend, Boden ist sehr ungleich verteilt an der Spitze. Und dadurch haben wir permanent im Alltagsleben, naja, die Mieter, so sorry, ihr müsst dann statt 6 Euro Miete 8 Euro Miete zahlen, weil die letzten 2 Euro fließen an die Aktionäre, denn das gehört, so ist es nun mal im Kapitalismus. Aber das ist natürlich ein großes Unrecht, vollkommen falsch. Diese 2 Euro, die sind für nichts, leistungsloses Einkommen. Der vielleicht berühmteste Ökonom John Maynard Keynes hat diese Art von Einkommen, Renteneinkommen, genannt, it's a functionless investor. Ein funktionsloser, sinnloser Investor. Und er spricht davon, dass die doch auch sterben mögen. Die haben keinen Sinn für die Ökonomie. Und so ist es. Die Vonovia-Aktionäre haben keinen Sinn. Die sind sinnlos. Also wenn ich nicht Unternehmer bin und auf Unternehmerin aufbaue, Entrepreneur, schaffe, aufbaue, die Leute kennen, die Kunden kennen, die alle meine Prozesse, Produkte, der Entrepreneurkapitalismus, der ist genial, der ist extrem wichtig. Aber die Rentenkapitalisten, die nur die Hand aufhalten, es ist nicht nur absurd, sondern führt zu extremen Spannungen, weil die weniger Wohlhabenden zahlen an die Wohlhabenden, macht unser Land auf Dauer kaputt. Das ist ganz einfach.
Weil diese Aktieninhaber, die damit natürlich Geld verdienen, die würden ja freiwillig ihre Aktien nie abgeben, also dieses System niemals beenden, oder?
Niemals. Und wenn man schaut, wie die letzten 30 Jahre sich die Vermögenskonzentration entwickelt hat, ist es momentan so, dass weltweit, laut Credit Suisse, ungefähr 1% der Erdbevölkerung gehört 50% der Erdvermögen. 1% der Menschheit gehört 50% der Erde. In Deutschland ist es ein bisschen weniger. Also ungefähr ein Drittel gehört den oberen 1% nach Schätzung, ein Viertel bis ein Drittel. Wenn ich so viel Boden habe, so viele Aktienpakete habe, so viele Bondpakete, ich kriege jeden Tag Millionen auf Giro. Die Quanterben, der Vater, der Opa hat BMW gerettet, pro Tag 1 bis 2 Millionen Euro Dividende auf Giro, pro Tag laut Handelsblatt. Dieses ganze Geld, was mache ich damit? Muss ich wieder anlegen und dann habe ich noch mehr Aktienpakete und noch mehr Boden. Und der Einfluss dieser sehr wohlhabenden Menschen hat sich dramatisch erhöht die letzten 30 Jahre. Und über Lobbyismus, wenn Sie die Wahlkampfspenden anschauen in Deutschland, Wahlkampfspenden in Deutschland, die Parteien, Wahlkampfspenden in den USA, wird in einer Art und Weise in die Politik, sagen wir, supported, Lobbyismus gemacht. Die Konzerne, die im Bundestag sitzen, die Lobbyisten, es gibt mehr Lobbyisten im Bundestag als Abgeordnete. Die Konzerne gehören wiederum sehr, sehr reichen Familien. Also Aktienkapital ist extrem konzentriert. Das heißt, der Durchgriff von dieser Vermögenskonzentration, den wir sehen die letzten 30 Jahre in die Politik, der ist enorm. Und gegen Millionäre, Milliardäre kann man in unserem Land eigentlich nicht mehr regieren. In den USA auch nicht. Also das nennt man da noch Demokratie, aber der Einfluss des großen Geldes, der Konzerne in die tagtägliche Politik, in die Gesetzgebungsverfahren, der ist enorm groß. Und dadurch wird die Demokratie immer mehr ausgehöhlt, denn diese Milliardäre, entweder Bezos oder Musk oder Soros, wie sie heißen, oder in Deutschland Familie Quandt und so weiter, das hat nichts mit Demokratie zu tun. Ja, das sind die Menschen sind nie gewählt worden von irgendjemanden, haben aber massiven Einfluss auf die Medien, massiven Einfluss auf die Politiker. Das ist antidemokratisch. Das stört unsere Demokratie massiv und möglicherweise zerstört es unsere Demokratie. Also diese Vermögenskonzentration, dieser aufgehenden Schere müssen wir dringend entgegenarbeiten, sonst machen wir uns kaputt.
Aber Sie implizieren ja, dass das demokratisch schwierig wird, weil Gesetzesentwürfe oder Vorhaben, die zum Beispiel, nehmen wir mal ein leistungsloses Einkommen, wurde in irgendeiner Form stärker besteuert oder Gewinne werden stärker besteuert oder die oberen 1% werden stärker besteuert. Die Leute, die es treffen würde, sind gleichzeitig die, die den größten Einfluss haben. Das heißt also, das widerspricht sich irgendwie, oder? Weil was soll man da machen?
Also das ist politisch sehr, sehr schwer. Man sieht, es gibt auch einen internationalen Steuerwettlauf. Man sieht es an den Corporate Taxes international, also den Unternehmenssteuern weltweit. Die letzten 40 Jahre, die sind in der gesamten westlichen Welt dramatisch gesunken. Und da gibt es natürlich Zwänge der Politik. Wenn jetzt Deutschland sagt, wir machen ganz hohe Unternehmenssteuern, dann wandern die Konzerne ab, verlegen ihren Sitz nach Irland, nach Holland, Cayman Islands, selbstverständlich. Also da sind auch der Politik die Hände gebunden. Aber Großgrundbesitz, den wir in Deutschland deutlich haben, Immobilien, Boden, eine progressive Abgabe auf Boden. Der Boden kann nicht nach Cayman Island fliehen, der ist in Berlin oder wo auch immer. Also da könnte die Politik was machen, aber auch da tut sie es nicht, weil das würde eine Klientel treffen, die eben sehr, sehr wohlhabend ist und sehr, sehr großen Einfluss hat auf die Medien. Wenn wir uns unsere Medienlandschaft anschauen, sind 8, 10 Großkonzerne, die entweder in Multimillionärs- oder Milliardärshand sind oder teilweise Bertelsmann nicht, aber die anderen sind in Millionärs-Milliardärshand. Die Staatsmedien sind in Hand der Regierungen und da haben wir im Prinzip in den Zeitungen, naja, so eine, im Prinzip eine Art Stiefel-Leck-Presse. Ja, also die Staatsmedien kritisieren nicht wirklich die Regierenden. Und die privaten Medien kritisieren auch nie die Milliardäre und Millionäre. Insofern werden wir auch von den Medien her ständig beeinflusst. Kapital ist gut, Reichtum ist gut. Wir werden da extrem einseitig informiert. Und deswegen ist der Einfluss eben über die Medien von diesen Milliardären und Multimillionären dramatisch. Dramatisch, ganz, meiner Meinung nach vollkommen falsch. Und auf die Politik auch dramatisch. Zum Beispiel Paul Sethe, ein Gründungsjournalist der Frankfurter Allgemeinen, hat vor 50 Jahren gesagt, Meinungsfreiheit in Deutschland ist die Freiheit von 200 Familien, ihre Meinung zu sagen. Heute sind es noch 10 Familien.
Das sind die reichen Familien, die sozusagen die Presse...
So ist es. Wem gehört Dumont, Holzbrink, Burda? Wem gehören die Konzerne? Sie können die Familien aufzählen. Oder Aktiengesellschaften. Also das ist Meinungsfreiheit in Deutschland, in den Medien, wie Paul Sethe, wie gesagt, der Gründungsjournalist der FAZ, das sehr gut auf den Punkt gebracht haben. Das haben wir nicht mehr in Deutschland. Die Meinungsfreiheit in dem Sinne gibt es nicht, außer so kleine Alternativsender wie der hier, wie ihrer. So da, so Graswurzelsender, die bringen dann Themen, die von den großen Sendern einfach ignoriert werden, weil sie dann massive Probleme kriegen würden. Also wenn jetzt die großen Sender plötzlich gegen die Multimillionäre, gegen diese Strömungen streiten, dann kriegen die keine Inserate mehr, keine Werbung mehr, dann keine Unterstützung mehr. Bill Gates Foundation finanziert nicht mehr Spiegel und so weiter. Es geht gar nicht. Also die sind ökonomisch stark abhängig von Zahlungen der reichen Familien, der reichen Konzerne. Gegen die reichen Familien, gegen die reichen Konzerne kannst du weltweit fast nicht berichten. Da schneidest du dir dein eigenes, schaufelst dir dein eigenes Grab, ökonomisch gesehen. Und deswegen ist die Presse so, wie sie ist. Extrem einseitig, vorsichtig ausgedrückt.
Nochmal zu dieser Ungleichverteilung, dem leistungslosen Einkommen, das ist mir irgendwie auch so ein Thema. Gibt es denn auch Positivbeispiele? Gibt es Orte auf der Welt, wo Regierungen oder Staaten gesagt haben, wir versteuern das mehr, wir machen da jetzt was, wir wollen, dass dieser große Reichtum auch der Bevölkerung zugutekommt. Gab es da mal irgendwie was?
Wow, gab ja, geben, muss ich heftig nachdenken,
Nein.
denn wir sehen die letzten 30, 40 Jahre einen internationalen Steuerwettbewerb, der dramatisch runtergeht, also in Richtung, was runtergehen heißt, Senkung der Steuer der oberen 10 bis 1% der Bevölkerung
Weltweit.
weltweit. Ich kann Ihnen ganz schwer ein Beispiel nennen. Auch China finde ich ganz problematisch, ist eine Diktatur. Indien, oh man, kann ich gar nicht so sagen. Südafrika, oh, Brasilien, das sind unglaublich ja, autokratische Staaten mit unglaublicher Oligarchie. Also Südamerika, da haben wir das Beispiel ja ganz dramatisch, wie einige wenigen Familien eigentlich das ganze Land gehört. Industrie, Banken, Boden und die kaufen sich auch die Politiker, wie es braucht. Also positive Beispiele in den letzten Jahren sind sehr, sehr schwer. Früher war Skandinavien sehr stark gleich verteilt, dann ein bisschen Holland, Mitteleuropa, Österreich, Schweiz. Japan, das waren so ein bisschen leuchtende Vorbilder beim Gini-Koeffizient, das ist so ein Maß der Ungleichverteilung, die sind heute noch Vorbilder. Aber auch in den Ländern ist die letzten 10, 20 Jahre, was Ungleichverteilung angeht, schlechter geworden. Also momentan in der politischen Landkarte, oh, Länder, die demokratisch sind, die plural sind und gegen die Ungleichverteilung vorgehen, da müsste ich lange nachdenken.
Das ist auch eine Antwort. Ich habe jetzt gerade noch den Gedanken, so mit zunehmender Globalisierung, wenn ich Aktien besitze oder so, und ich besitze die aber irgendwo anders, in irgendwelchen anderen Ländern, vielleicht fällt es mir auch leichter zu sagen, ja mein Gott, also nehmen wir mal, ich mache das in meinem Land. Dann ist es vielleicht der Bezug näher, dass es ja eigentlich auch Leuten fehlt, wenn ich jetzt hier abschöpfe und abschöpfe, abschöpfe. Wenn ich abschöpfe von Einnahmen, die sozusagen irgendwo auf dieser Welt passieren, vielleicht berührt es mich gar nicht mehr so sehr wie früher in Anführungsstrichen, wo es klarer war, dass dieses Geld jetzt also dem Bruttoinlandsprodukt oder dem Wohlstand der Bevölkerung fehlt, wo ich auch lebe. Also es ist auch so eine Entpersonalisierung, so eine Distanz.
Also spielt sicher eine ganz große Rolle. Als Adam Smith seine unsichtbare Hand erfunden oder in den Raum gestellt hat, das war 1776 in einem schottischen Ort, da hat am Wochenende, am Sonntag, der Pfarrer gepredigt und wenn ich als Metzger Gammelfleisch angeboten habe, dann war ich erledigt. Erstens, ich habe es nicht getan, weil ich es nicht gehört. Ich bin ein anständiger Metzger, ein anständiger Bäcker. Und dann gab es den Pfarrer als Institution, es gab die Gemeinde, man kannte die Menschen. Es war undenkbar, dass ein Handwerker ein schlechtes Stück abliefert. Das macht er nur einmal. Und auch vom Herzen her waren die, es war anders, immer ein anderer Ethos in den Zünften. Ich will nicht zurück zu den Zünften, ich will nicht zurück zu den Gilden. Das ist diese Befreiung, die Adam Smith gebracht hat mit dem Enrichissez-vous, bereichert euch, arbeitet durchaus auch für euer Wohl. Das war zur Befreiung von diesen alten Zwängen für eine Weile ganz gut. Ja. Aber heute in dieser anonymen Gesellschaft, wenn ich dort Unrecht begehe, das sehe ich überhaupt nicht, ich betrüge irgendjemand vollkommen anonym im Internet auf Knopfdruck, ich nehme von jemandem das Geld, ich weiß gar nicht, wen ich betrogen habe, wer hat mein Produkt überhaupt gekauft. Also die Hemmschwelle ist zum einen dramatisch niedriger geworden. Also das kann man gar nicht sagen, niedriger. Früher war eine Hemmschwelle da, weil ich kannte die Menschen, denen ich meine Brötchen verkaufte, denen ich mein Fleisch verkaufte. Heute kenne ich die teilweise nicht mehr. Bäcker kennen sie natürlich noch, Bäckerinnen. Die kennen noch, also regional, es gibt ja immer noch viel regionale Ökonomie, aber die Globalisierung hat selbstverständlich das alles anonymisiert und damit auch diese Bereicherung, diesem Egoismus einen Vorschub geleistet, der ist natürlich enorm. Aber das können wir nicht revidieren. Die Welt ist, wie sie ist. Wir können nicht von der Weltwirtschaft zurückgehen. Das wäre ganz, ganz schlecht, meiner Meinung nach. Sondern wir müssen lernen, damit umzugehen.
Genau, also das, und in Ihrem Buch geht es ein bisschen weiter. Wir hatten es auch im Vorgespräch mal besprochen. Es gibt einen großen Teil, also groß, also es ist ein Teil, der widmet sich zum Gesundheitssektor. Da geht es so ein bisschen darum, wie der Gesundheitssektor Einfluss auf eben das nicht vorhandene Wirtschaftswachstum, was bei den Leuten ankommt, Einfluss nimmt. Was ist da Ihre Erkenntnis dazu?
Also, vielleicht zwei Dinge. Zum einen, Uns wird gesagt, oh, die westlichen Pharmakonzerne, beste Medizin der Welt, neueste Krebstherapien, neueste Herztransplantation, alles Beste von der Welt. Grandios, die Pfizer, GlaxoSmithKline, Sanofi, BioNTech, wie sie alle heißen. Wunderbare Konzerne, beste medizinische Versorgung dieser Welt. Das sind fast alles börsennotierte Großkonzerne. Das Schlimmste, was Pfizer, BioNTech, GSK passieren könnte, wären gesunde Menschen. Ohne Angst vor Krankheit. Zu glauben, dass die Pharmakonzerne uns gesund machen, ist ein Denkfehler. Das kann gar nicht sein. Da graben die sich das eigene Wasser ab. Die machen sich kaputt. Und man sieht es auch an den Forschungsausgaben. Die fließen nie in echtes Heilen, Prophylaxe, Wild, Erlebenspädagogik, in die Wildnis gehen, gesunde Kinder machen, krank, wenig Bildschirme, gesunde Ernährung. Da wird nicht geforscht. Im Gegenteil, die großen Konzerne, die Pharma, die Lebensmittelkonzerne machen alles, dass die Kinder so schlecht ernährt werden wie möglich. Die ganze Werbebranche drückt den Kindern nur ungesunde Produkte rein. Also zum einen zu glauben, dass eine profitorientierte Gesundheitsindustrie ein Interesse hat, uns gesund zu machen, ist ein Denkfehler. Manchmal korreliert es, manchmal machen Medikamente Menschen tatsächlich gesund. Aber wenn es nicht korreliert, geht der Profit immer vor Gesundheit. Immer. Da gibt es Dutzende, ich habe zwei Bücher geschrieben zu gekaufte Wissenschaft, das Pharmaindustrie ganz vorne dran. Also skrupellos. Skrupellos. Profit, Profit, Profit. Also zum einen zu glauben, dass ein gewinnorientiertes Krankenhaus mein Wohl will, das ist die Knieoperationen müssen am Jahresende stimmen und der Profit der Pillenabsatz bei den Pharmakonzernen muss stimmen. Also es ist das eine, dass eine gewinnorientierte Gesundheitsindustrie uns niemals gesund machen kann. Das ist entweder Irreführung, ein Denkfehler oder es ist Lüge. Sie werden uns nicht gesund machen, ausgeschlossen. Das Ideal der Pharmakonzerne ist nicht, dass wir früh sterben, sondern dass wir von der Wiege bis zur Bahre siech und krank sind und immer am Tropf hängen. Vom zweiten Lebensjahr bis zum 90. immer Medikamente. Das ist der optimale Kunde von Pfizer und BioNTech und GlaxoSmithKline. Also, dass die uns gesund machen, ist einfach ein Denkfehler. Und das andere ist, dass wir als Menschheit im Westen diese sogenannten Zivilisationskrankheiten, Diabetes, Übergewicht, Allergien, Selbstsuizide, dass diese Zivilisationskrankheiten dramatisch zunehmen. Also wir brauchen immer mehr Pillen und immer mehr Therapie, um so gesund zu werden, wie wir 1960 ohnehin alle waren. Und das ist eben das, was ich in dem Buch auch erwähne, dass das eben Teil von diesem sogenannten Wirtschaftswachstum einfach wegfrisst. Ich finde genial, dass wir Krankenhäuser haben, Ärzte, heilende Menschen, die uns helfen. Wunderbar. Wir brauchen immer mehr davon, weil wir immer kranker werden und auch weil wir immer älter werden. Aber das mit dem Älterwerden ist vorbei. Ja, das in den USA seit 5 Jahren sinkt die Lebenserwartung oder stagniert. Und auch bei uns habe ich den Eindruck, geht nicht mehr stark hoch. Also, dass wir älter werden, ist natürlich gut. Das ist ein Segen, dass man nicht so früh sterben muss wie früher. Aber das sind so die zwei Faktoren, dass wir kranker werden. Auch unsere Kinder, auch die Menschen unter 60 werden immer kranker. Da brauchen wir immer mehr Medizinversorgung, was uns real ökonomisch ärmer macht. Und zum Zweiten, wenn wir das in Hände von gewinnorientierten, gewinnmaximierenden Konzernen geben, dann gute Nacht. Das geht nicht gut.
Ja, und jetzt kommt oft, wenn ich auch mit Leuten spreche und jetzt sage, ja, das könnte man ja verstaatlichen oder man müsste irgendwie wegkommen von dem Profitorientierten, kommt schnell, fast schon reflexartig, Sozialismus, dann geht es nicht weiter, wir wissen alle, wo das endet. Und ich bin meistens verdutzt, weil ich den Zusammenhang nicht sofort sehe, aber was entgegnen Sie dieser Kritik zu sagen, dann enden wir im Sozialismus, da geht gar nichts mehr voran oder das kennen wir schon.
Richtig. Sozialismus war für mich nicht gut. DDR, Sowjetunion, China unter Mao war Katastrophe. War ökonomisch falsch, war aber auch von der Freiheit her vollkommen falsch. Also Sozialismus, auch DDR, ich bin nicht DDR-verherrlichend, ich bin auch kein Ossi, halte ich für vollkommen falsch. Das heißt aber nicht, dass man den Turbokapitalismus fördern muss. Es gibt auch einen Weg dazwischen, es gibt was in der Mitte. Wir haben in Deutschland viele, viele Genossenschaften. Ich glaube, etwa 20 Millionen Menschen in Deutschland sind Genossenschaftsmitglieder. 20 Millionen, die ganzen Volksbanken, Raiffeisenbanken, es sind unglaublich viele. Das heißt, wir brauchen nicht Vonovia. Wir könnten auch Wohnungsbaugenossenschaften haben. Dann fällt diese Profitader, wo ständig von dem Herzblut wegfließt, von den Armen zu den Reichen, Bräuchten wir gar nicht. Also es gibt Genossenschaften, es gibt Stiftungen. Es gibt Stiftungen, werden auch missbraucht für Steuervermeidungszwecke, ja, das muss man genau hinschauen. Es gibt aber auch Stiftungen, die nicht zu Steuervermeidungszwecken sind. Zum Beispiel mit die drei größten Automobilzulieferer der Erde. Das ist Bosch, ZF Friedrichshafen, Mahle. Das sind Stiftungen. Die brauchen nicht Profite abwerfen. Das sind Stiftungen, weil der alte Herr Bosch damals gesagt hat, was ich erarbeitet habe, das soll nicht alles meine Kinder bekommen. Zum einen habe es gar nicht ich allein, sondern haben alle verarbeitet. Und einen kleinen Teil sollen meine Kinder und Enkel bekommen, das sind immer noch Millionen, sondern soll zum Beispiel das Bosch-Krankenhaus finanziert werden. Es gab solche Unternehmer. ZF Friedrichshafen, der Herr Zeppelin. Nein, das soll nicht alles meinen Kindern, die kriegen einen kleinen Teil, aber es gehört der Stadt Friedrichshafen. Die weiß gar nicht, wohin mit dem vielen Geld. Mahle Stiftung, der Herr Mahle war, glaube ich, kannte den Rudolf Steiner und hat gesagt, nein, das ist falsch, das ist meine Kinder, ich mache eine Stiftung. Also es gibt ganz große Konzerne auf dieser Erde, die sagen, nein, wir maximieren nicht unsere Profite. Das sind reale Beispiele, das ist das eine. Und das andere, selbst als ich noch begonnen habe mit BWL-Studium Anfang der 80er Jahre, da war nicht Profitmaximierung an erster Stelle. Ich habe noch bei dem Heinen gehört, die BWL-Vorlesung ganz am Anfang, dann ging es um die Produktionsfunktionen und da war Profitmaximierung noch nicht in allen Lehrbüchern so verankert. Das ist ein ideologischer Wechsel gewesen, ab den 80er, 90er Jahren. Shareholder Value, nur noch Profite maximieren. Meiner Meinung nach ein Denkfehler. Falsch, zerstörerisch. Lasst uns zurückgehen zu den Lehrbüchern vor den 80er Jahren. Keine Profitmaximierung. Ich bin als Unternehmen da, gute Produkte zu machen für die Menschen im Lande und nicht die Gewinne von einer kleinen Minderheit von Aktionären zu maximieren. Das ist ein Denkfehler. Also andere Lehrbücher, Gewinnmaximierung, falsch. Kann nie das Ziel eines Unternehmens sein, Gewinne zu maximieren. Der Sinn muss immer sein, gutes Service, gute Produkte. Wenn dann Gewinn übrig bleibt, umso besser. Aber ich darf niemals den Schwanz vom Hund wackeln lassen. Ja? Ich sage, der Gewinn ist es und dann mache ich das Produkt, was ich will. Das führt meiner Meinung nach in unser Verderben, im wahrsten Sinne des Wortes. Gewinnmaximierung ist eine zerstörerische Ideologie. Und ich brauche als nicht dagegen setzen Marx, den ich nicht mag, habe viel Marx gelesen, aber ich halte es für von der Methodik her für falsch, das Menschenbild dahinter, absolut materialistisch, histomat, halte ich für einen großen Fehler. Also ich brauche nicht entweder Gewinnmaximierung oder Karl Marx. Nein, es gibt einen dritten Weg. Es gibt Genossenschaften, Stiftungen, es gibt Gemeinwohlökonomie von Christian Felber, ein grandioser Mann. Christian Felber, ich mag ihn sehr, wir hatten mehrere Gespräche. Es gibt ein Silvio Gesell, es gibt andere Theorien. Es gibt wunderbare Theorien. Uns wird nur weiß gemacht, ah, wer gegen die Milliardäre ist, der will zurück zur DDR. Das ist eine Lüge. Es stimmt nicht. Es gibt eine breite Palette in der Mitte. Ernst Schumacher, Ernst Friedrich Schumacher, Small is Beautiful, 70er, 80er, 90er Jahre. Ein deutscher Ökonom, der viel in England war. Small is beautiful. Wir brauchen nicht Turbokapitalismus. Aber das in der Mitte, das wird mit Absicht diffamiert, damit man schön seine Milliarden schöpfen kann. Weil nur die Medien sind in Hand der Milliardäre und Politiker und so weiter. Das habe ich ja vorhin gesagt. Also das Argument, Totschlagargument, zurück zur DDR, zur Sowjetunion, Lenin, Stalin, wie billig. Es gibt dazwischen ganz andere Modelle auch noch. Ich muss nicht zu Marx und Stalin zurück.
Und als angewandt auf den Gesundheitssektor wäre zu sagen, Krankenhäuser könnten Stiftungen oder Genossenschaften sein.
Selbstverständlich eine GGmbH, eine gemeinnützige GmbH, da darf niemals jemand dahinter steckt, der einfach Profit rauszieht. Ausgeschlossen. Und die Pharmakonzerne auch, die gehören in Genossenschaftshand oder in Stiftungshand, dürfen niemals Aktionäre dahinter stehen, die rausnehmen, ohne zu arbeiten. Das ist ein Denkfehler.
Wir nähern uns der Moral und der Ethik, die ja wichtiger Teil des Buches sind. Ich fand, eine Sache wollte ich Sie noch fragen zu diesem Wirtschaftswachstum, was nicht stattfindet. Da schreiben Sie, dass es drei Rahmenbedingungen für Wachstum, Wohlstand und höhere Löhne braucht in dem Buch. Und das sind rechtliche Rahmenbedingungen, sozialökonomische Rahmenbedingungen, freie Bildung und Wissenschaft und ethische Mindeststandards. Wir nähern uns der Ethik sozusagen. Und in Ihrem Buch ist herauszulesen, dass Sie der Meinung sind, diese Kriterien sind hier, oder wir hatten auch die USA schon erwähnt, gerade nicht in dem Maße erfüllt, wie es notwendig wäre. Gibt es dazu noch zu diesen drei Punkten was zu sagen, was Sie wichtig finden? Zu
Also
diesen
ich glaube, ohne diese drei Punkte funktioniert die Ökonomie, funktioniert die ganze Gesellschaft nicht. Also was Sie genannt haben, ein gewisses Maß an Gleichverteilung. Ich habe viel Wirtschaftsgeschichte gemacht. Sehr, wir haben meine Doktorarbeit in Wirtschaftsgeschichte geschrieben. Alle Länder, die ein Reichtum erlangt haben, hatten ein gewisses Maß an Gleichverteilung. Also nicht wie Südamerika, wo einige wenige alles haben, oder große Teile von Südostasien oder Afrika, wo sehr, sehr autokratische und plutokratische Strukturen sind. Die Geschichte zeigt, es gibt ein wunderbares Buch dazu von Senghas, von Europa Lernen, dass ein gewisses Maß an Gleichverteilung, ich rede jetzt nicht von alle haben das Gleiche im Sinne von Marx, sondern sagen wir mal 1 zu 10, 1 zu 20 bei den Löhnen, nicht von 1 zu 100 oder 1 zu 1000, ja. Das heißt nicht 1 zu 1, sondern wir reden so nach dem Schweizer Modell, da war eine Volksabstimmung, soll die Chefin, der Chef eines Unternehmens höchstens 12-mal so viel wie der unterste Mensch im Unternehmen verdienen, ja. Wir reden von dieser Spanne 1 zu 12. Also wenn eine Spanne ist, die nicht atemberaubend asozial ist, das ist eine Voraussetzung gewesen für alles Wirtschaftswachstum in allen 20 reichen Ländern, die es gibt. Das ist einfach eine Tatsache ökonomisch. Das andere, freies Geistesleben, wenn ich die Menschen in dem Land nicht zur Schule schicke und nicht die Potenziale hebe, die in den Herzen, in den Seelen der Kinder schlummern, wenn ich die alle mit 13 in den Schacht schicke, aufs Feld schicke, mit 10 zum Ziegenhirten, dann kann ich das Potenzial nicht schöpfen, dann wird kein Wirtschaftswachstum sein. Wenn ich kein freies Geistesleben habe, eine freie Schulbildung, Universitätsbildung, dann funktioniert Wirtschaft nicht. Dann funktioniert auch die Gesellschaft ganz schlecht. Und das dritte, gleiches Recht für alle vor dem Gesetz. Nicht, dass der Milliardär einen anderen Richter bekommt und ein anderes, anderen Anwalt als eben die anderen für das gleiche Delikt eine andere Strafe, was wir in sehr vielen Ländern sehen. Also Verlässlichkeit, Planbarkeit, sonst gibt es kein Unternehmertum. Das ist ganz einfach. Diese drei Bedingungen, wenn man in die Geschichte schaut, sieht man die Länder, die die am stärksten erfüllt hatten, das sind die Länder, die reich geworden sind. So einfach ist das. Und es geht letztlich zurück auf den Ansatz der sozialen Dreigliederung von Rudolf Steiner, den ich erst spät kennengelernt habe, erst mit 36 oder erst mit 45 eigentlich erst ernsthaft, wo ich sage, so, das stimmt. Das ist eigentlich das Beste an Modellen, das ich so kenne. Wie schaffe ich es, eine Gesellschaft zur Blüte zu bringen, indem ich eben diese drei Bereiche trenne und nicht einen allmächtigen Staat habe, sondern indem ich die drei Bereiche möglichst selbstständig organisiere. Und wenn ich in die Geschichte schaue, die Länder, in denen das so am stärksten zugetroffen hat, die Dreigliederung, das sind heute die wohlhabendsten.
Und Sie würden wahrscheinlich attestieren, dass es in Deutschland gerade nicht so gut bestellt ist um diese drei Bedingungen.
Bei uns wird das absolut rückabgewickelt. Ja, die Pressefreiheit, Paul Sethe, früher waren es noch 200 Familien, heute sind es vielleicht noch 10. Die Pressefreiheit wurde in den letzten Jahren, meinem Empfinden nach, aber auch wenn Sie die Zahlen, Daten, Fakten anschauen, die Konzentrationslose, dramatisch eingeschränkt. Die freien Schulen werden immer stärker drangsaliert oder abgeschafft. Wir haben Staatsschulen, wir haben keine freien Hochschulen. Ich bin Hochschullehrer. Wir brauchen immer einen Staatsstempel, Akkreditierungsstempel. Man darf gar nichts anderes mehr denken. Ich kann, wenn ich von der Ökonomie spreche, wenn ich was anderes unterrichte oder was anderes, meine Doktorarbeit schreibe über was anderes, als was die Mainstream-Ökonomie mir vorgibt, dann werde ich kein Doktor, dann werde ich nicht habilitiert, dann werde ich kein Professor. Ganz einfach. Wir haben kein freies Hochschulwesen in Deutschland. Wir haben ein Staatshochschulwesen, 430 Universitäten, Hochschulen mit Staatsstempel. Und ich darf keine eigene Fakultät gründen und sagen, ich unterrichte jetzt mehr Marx, mehr Gesell, mehr Steiner, mehr Gemeinwohlökonomie, Christian Felber. Das darf ich nicht. Das ist mir verboten in Deutschland. Ich kriege den Stempel nicht. Und bei uns gibt es da eine massive Rückabwicklung. Die Gleichheit vor dem Gesetz wird immer mehr ausgehebelt, meine Beobachtung nach. Das freie Geistesleben wird immer mehr ausgehebelt in Deutschland. Der Durchgriff der Konzerne auf die Politik wird immer stärker. Diese Trennung, dass Politik selbstständig sein muss, rausgehoben sein muss von Lobbyisteneinfluss, das wird immer schlimmer. Also es wird schlechter in Deutschland. Das heißt, wenn wir Dreigliederung einführen würden, würde heißen, die Politik wieder befreien, Konzerne raus aus dem Bundestag. Auf 500 Meter Entfernung kein Lobbyist im Deutschen Bundestag hier um die Ecke. Geht gar nicht, ist ein Denkfehler. Dann freies Medizinwesen, freies Hochschulwesen. Wir sehen genau das Gegenteil. Wir sehen Staatsübergriffe, Konzernübergriffe überall. Wenn das so weitergeht, geht es mit unserem Land bergab, ökonomisch, aber auch sozial. Und deswegen mein Plädoyer mit dem Buch, Lasst uns das erkennen. Das ist falsch. Lasst uns ändern. Dann geht es mit unserem Land wieder bergauf.
Da kommen wir noch, genau. Und jetzt kommen wir in diesen Moral- und Ethikbereich. Das ist ja der Untertitel Ihres Buches und es ist was schwieriger messbar ist als das Bruttoinlandsprodukt, würde ich sagen. Also wir begeben uns in ein anderes Feld und wir hatten im Vorgespräch auch besprochen, wahrscheinlich gibt es Ökonomen, die sagen, was ist das für ein Untertitel? Wie kann jetzt hier Moral und Ethik reinkommen? Aber Sie sprechen von einem Moralverfall oder von einer Abnahme von Moral und ethischem Verhalten. Wie oder woher kommt Ihrer Meinung nach, also woran erkennen Sie ihn und worin ist er begründet, dieser Moralverfall?
Also die Messung ist tatsächlich sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Also es gibt jetzt verschiedene Indikatoren. Ich habe in dem Buch mal genannt die Zahl der Rechtsanwälte in Deutschland. Die hat sich seit 1960 oder seit 1950 mehr als verzehnfacht. Wann brauche ich Rechtsanwälte, wenn die Menschen mehr streiten? Ein guter Freund von uns war jahrelang Rechtsanwalt, der ist dann mit 60, 59 in Frühpension gegangen. Ich mag nicht mehr diese ewigen Nachbarschaftsstreit, ist der Apfel da runtergefallen, da. Ich habe keine Lust mehr. Ja. Ich lebe gut davon und gut verdient, aber solche Art von Streit, also wenn sich die Nachbarn beginnen zu streiten, braucht man mehr Anwälte. Was machen die Anwälte? Die schaffen kein neues Kleid, keinen neuen Apfel, kein neues Haus, sondern es geht nur um Verteilung. Je mehr Anwälte wir haben, umso ärmer werden wir. Also das ist für mich ein Indikator, je mehr Steuerberater wir haben. Wir kennen, wie gesagt, sehr nette, ich sage nichts gegen Steuerberater, gegen Rechtsanwälte, Rechtsanwaltinnen, überhaupt nicht. Je mehr wir davon brauchen, umso ärmer werden wir. Also das ist ein bisschen auch für mich ein Indikator für Werteverfall. Ein anderer Indikator ist die Zahl der Wirtschaftsprüfer. Die haben sich auch verzehnfacht seit 1960 in Deutschland, wenn es reicht. Wann brauche ich Wirtschaftsprüfer, wenn der Vorstand betrügt? Naja, wenn der Vorstand ehrlich wäre, bräuchte ich keine Wirtschaftsprüfung. Das ist ein Indikator. Ein dritter Indikator wäre für mich Security-Ausgaben. Security-Ausgaben, wann brauche ich Überwachungskamera in den Kaufhäusern? Naja, wenn die Leute mehr stehlen. Oder wann brauche ich mehr Security-Personal? Naja, wenn die Kriminalität steigt oder die Angst vor Kriminalität. Da hatten wir einen Sprung 2015 auf 17 durch die Merkel'sche Politik. Gab es da einen Sprung? Also es gibt schon einige Indikatoren, die man dafür finden kann, wenn man mit gutem Willen sucht, die zeigen, oh, wir streiten uns mehr, wir haben mehr Bürokratie, mehr Verwaltung. Was heißt Bürokratie, Gesetzgebung? Wenn man mit zum Beispiel Steuerberater, wäre eine andere Berufsklasse, ich kenne drei Steuerberaterinnen, die super nett sind. Also ich sage nie was gegen Steuerberater, Steuerberaterin. Oh man, was unsere Klienten für Vorgaben kriegen von oben, das ist brutal. Wir sind hier die verlängerte Werkbank des Finanzministeriums und müssen das alles abarbeiten. Bürokratie, Bürokratie, Bürokratie ohne Ende. Das sind alles Dinge, wann brauche ich mehr Bürokratie, wann brauche ich mehr Kontrolle, wenn das Vertrauen schwindet. Wenn das Vertrauen schwindet, wenn die Menschen unehrlicher werden, unaufrichtiger. Das wären für mich Indikatoren für Rückgang an Vertrauen, an Verlässlichkeit, an Moral und Ethik. Also mit bisschen gutem Willen kann man schon ganz gut das zeigen, dass das schlechter wird, dass es das abnimmt.
Und warum? Was würden Sie denken? Was sind die Gründe dafür?
Die Gründe nenne ich in dem Buch zum einen, also ein ganz junger Grund, also ich fange am aktuellen Rand an, Computerspiele. Wenn man da jetzt auch wiederum nur die Jungs nimmt, die schauen in einem Ausmaß in unserem Land Killerspiele an. Das ist sensationell. Das ist aber ein ganz junges Phänomen. Handy, vor 20 Jahren hatten die es noch gar nicht, die 14-Jährigen. Heute spielen praktisch alle 12-jährigen Jungs in Deutschland Fortnite. Das ist ein Vernichtungsspiel. Krieg aller gegen alle. 100 kommen auf die Insel, einer überlebt. Kill ihn oder du wirst gekillt. Und dann geht es weiter mit World of Warcraft, Call of Duty und diese ganzen Kriegsspiele, wo du dann mit Brillanz einen anderen Menschen umbringst. Die ganzen Ego-Shooter. Was macht es mit den Seelen unserer Jungs? Es spielen überwiegend Jungs. Also ist das wäre ein Indikator. Dann, wenn ich mir die Pornoindustrie anschaue, angeblich, weiß ich nicht, ein Viertel, ein Drittel, ein Fünftel, wahrscheinlich eher ein Fünftel, ein Sechstel vom Internet umsetzt Pornografie. Was macht Porno? Was macht es mit den Jungs überwiegend? Sind es Dinge, die unser Land moralisch, ethisch edeln oder bringen die uns mehr ins Tierische? Mephisto sagt ja im Faust zum Menschen, zur menschlichen Vernunft. Er nennt es Vernunft und braucht es allein, nur tierischer als jedes Tier zu sein. Naja, dann schaue ich mir die Pornoindustrie an. Dann schaue ich mir die Killerspielindustrie an. Die brillante Vernunft, die da reingesteckt wird, wofür wird es verwendet? Uns tierischer als jedes Tier zu machen. Also da sehe ich mephistophelischen Geist dahinter in massivem Umfang. Und wir diskutieren das noch nicht mal, dass unsere Jungs fast flächendeckend Killerspiele spielen ohne Limit. Das einzige Land, was ich da kenne in dem Zusammenhang, ist China, die das radikal einschränken für ihre Kinder, für unter 18. Aber China ist wieder so eine eigene Sache. Ja? China ist übel, ist eine Diktatur, ist nicht gut, deswegen will ich das nicht als Vorbild nehmen. Aber was doch faszinierend ist, wir lassen unsere Kinder hier Killerspiele spielen und diskutieren überhaupt nicht drüber. Wir lassen unsere Mädels diese Social Media spielen, die sie in die Magersucht treiben, die sie zum Ritzen treiben, die sie diffamieren, sodass 60% der 14-jährigen Mädels laut Bundesregierung eine problematische Internetnutzung haben und schauen einfach hin, zu und so, macht mal, so ist das Leben. Also das sind Dinge, die zu massivem Moralverfall führen werden in unserer Jugend. Wenn das noch 30 Jahre so läuft, dann bin ich mal sehr gespannt, wie in 30 Jahren die westliche Welt ausschaut.
Und Sie beschreiben ja auch Werbung sozusagen, die immer wieder irgendetwas suggeriert oder sozusagen Bedürfnisse erschafft, aber auch ja ein Vergleichen mit ich bin nicht gut genug, spielt es auch rein in Moral und Ethik Ihrer Meinung nach?
Ganz massiv. Ich habe 2016 ein Buch gegen Werbung geschrieben. Werbung, nein, danke. Wird keine Werbung für gemacht, kauft keiner. Werbung. Zum einen, ungefähr 1 Million Menschen in Deutschland arbeiten für Werbung und Werbung produziert nichts. Keine Kleidung, kein Haus, macht nur schöne Bilder. Wenn wir das einschränken, aufhören würden, hätten wir eine Woche Jahresurlaub mehr ohne ein einziges Produkt weniger. Also Werbung, 95% der kompetitiven Werbung, Konzern A gegen Konzern B, ist vollkommen sinnlos. Sagen auch die Werbeleute im Prinzip alle, volkswirtschaftlich gesehen, vollkommen sinnlos. Der moralische Aspekt. Werbung ist systematisch unaufrichtig, unehrlich, unwahrhaftig, irreführend, sagen alle Werbeprofis. Alle können Sie fragen. Unaufrichtig, unehrlich, einseitig. Du sollst kaufen, nicht die Wahrheit. Je weniger Wahrheit, umso besser. Also je mehr Informationen, umso schlimmer. Das sagen die Werbeprofis, 70er, 80er, 90er Jahre hat man festgestellt, bloß nicht informieren, bloß keine Wahrheit. Du willst verkaufen. Das heißt, wir kriegen am Tag tausende Werbebotschaften eingehämmert, die alle unehrlich sind. Alle unaufrichtig, so dass wir haben 4 Kinder, dass die Jungs sagen mit 9, mit 10 Werbung, glaube ich eh nicht. Was heißt dieser Satz Werbung, glaube ich eh nicht? Die lügen. Das war schon ein neunjähriges Kind in Deutschland. Die lügen. Das heißt, wir leben, es gibt Werbekampagnen ab dem 2. Lebensjahr, wir leben hier in einer Atmosphäre der systematischen Lüge und Irreführung. Da wachsen unsere Kinder auf. Wenn ich lüge, lese ich doch jeden Tag 100 Mal auf dem Plakat, die lügen doch alle. So what? Das heißt, Werbung ist meiner Meinung nach, wenn man es jetzt auf einer spirituellen Ebene nimmt, ein Frontalangriff auf die Wahrheit. Ein Frontalangriff auf Moral, ein Frontalangriff auf Ethik und ein Totalangriff auf Religiosität. Werbung zerstört Religiosität und alle Religionen basieren auf Wahrheit. Ja, das Christentum, Johannesevangelium, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wenn ich Wahrheit zerschieße, zerschieße ich Christentum, aber auch Islam. Auch Buddhismus, Religionen sagen die Wahrheit und die Werbung zerschießt die Wahrheit. Deswegen meiner Meinung nach, auf einer moralischen Ebene ist die Aufgabe von Werbung mephistophelisch gesprochen. Ich muss die Wahrheit zerstören, damit die Moral zerstören, damit Religion zerstören und dann zerstöre ich gleichzeitig Vertrauen, Verlässlichkeit und dann führe ich die Menschen dahin, wo sie Mephisto haben will, tierischer als jedes Tier. Das ist der Geist der Zerstörung.
Was mir bei diesem Aspekt auffällt, mit der Moral und der Ethik, ist halt, es wird jetzt schwierig, gegen die Werbeindustrie, ich als Person, als Vater oder was auch immer, vorzugehen oder gegen die Pornindustrie oder gegen all diese, das schaffe ich nicht vorzugehen. Und ich denke mir auf der anderen Seite auch immer, diese Industrien bieten etwas an und dafür brauchst du auf der Gegenseite jemanden, der das aber auch konsumieren möchte. Und da ist jetzt für mich so die Frage, ich kann an dem einen, können wir direkt drüber reden, was kann ich jetzt da tun? Ja, vielleicht gibt es da kleine Sachen, aber es sind sehr große Player sozusagen, mit die größten wahrscheinlich dieser Welt. Und auf der anderen Seite gibt es aber ja den Konsumenten. Und der ist mir meistens näher. Also mein Umfeld ist mir näher als jetzt ein großer Player. Und ich denke mir halt auch in der Recherche habe ich nochmal geguckt, auch durch eigene Artikel, dass natürlich wird vieles Verhalten unbewusst gesteuert. Also es muss in mir ja auch etwas da sein, damit ich sozusagen mehr konsumieren will. Ich muss ja in einem Zustand sein, der das braucht, anstatt zu sagen, weißt du was, ich danke, ich habe alles, ja. Und dieser Teil, der ist mir so wichtig, da denke ich, da geht es ja darum, weil klar, ich kriege dauernd Angebote von Werbung von irgendwoher, aber es bräuchte ja innerlich ein Bewusstsein, ein Standing zu sagen, ich bin zufrieden oder ich brauche nicht neuen Konsum. Also ist da ein Weg wie, oder sehen Sie da Möglichkeiten, dass man selbstwirksam werden kann, anstatt daran zu verzweifeln, dass der Lobbyeinfluss so groß ist?
Verzweifeln ist ganz falsch. Also gar nicht. Es gibt wahnsinnige Kräfte dagegen. Können wir am Schluss vielleicht noch darauf eingehen. Also natürlich, man sagt, ich kann als Konsument, als Konsumentin natürlich mich entscheiden und darüber reflektieren, was brauche ich nicht. Gesamtgesellschaftlich gesehen, wenn immer die großen Konzerne mit ihren Milliardenbudgets uns Tag und Nacht behämmern und die Medien dann noch mitspielen bei diesem Spiel und die Politiker mitspielen, dann sag mal, ah, du hast jetzt 2000 Werbebotschaften von Nike gesehen, jetzt kaufst du einen Turnschuh, sagen, du bist ein ganz freier Mensch und die Jungs werden, ich sehe es an unseren Jungs, dann über Jahrzehnte behämmert und sagen sie, was willst du für einen Schuh haben? Ja, es muss Nike sein, ja, oder Nike oder Adidas, je nachdem, welche Marke gerade gespielt wird. Also, da gibt man dann vor, die Menschen können sich ganz frei entscheiden. In Wirklichkeit werden sie vorher über Tausende von Kanälen manipuliert. Und trotzdem kann man als Mensch natürlich individuell immer versuchen, sich das zu bewusst zu machen. Aber es findet alles auf einer schrägen Ebene statt, selbstverständlich. Also, das ist das eine, dass da mit ungleichen Waffen gekämpft wird. Und das andere ist, dass ich von innen raus den Kräften entgegensetzen kann. Und das kann ich selbstverständlich. Und das ist vermutlich sogar die Aufgabe unserer Zeit, dass wir das erkennen und dran unser Bewusstsein schärfen und unser Bewusstsein erhöhen und sagen, oh man, was läuft da eigentlich, wenn ich das erkenne? Problem erkannt, Problem gebannt. Das ist eigentlich Grundtenor von dem Buch. Problem erkannt, Problem erbannt. Man muss es aber erstmal benennen. Und wenn ich das erkenne, dann kann ich im Prinzip dran. Mehr aufwachen ist zu groß, dann kann ich dran wachsen und sagen, Mensch, ja, oh, jetzt habe ich ja was gelernt über mich, über die Welt, oh, jetzt kann ich bewusster umgehen. Also man kann das Ganze auch positiv sehen und sagen, das ist ein Bewusstseinsprozess, der mich als Mensch reifer machen kann, souveräner machen kann. Wenn ich es erkenne, wenn ich jetzt nicht dem triebhaften Verfall und der Pornoindustrie und der Glücksspielindustrie, wo wir leider einige Opfer auf der Strecke bleiben, ja, wenn ich dem nicht verfalle, sondern wenn ich das erkenne und dann dem widerstehe, dann bin ich stärker, als ich vorher war. Und das ist meiner Meinung nach eine der Aufgaben unserer Zeit. Bewusstsein, Seelen, Entwicklung ist so ein Begriff dafür, dass wir wirklich ein anderes Bewusstsein gewinnen, als es die Leute im Mittelalter hatten. Bei den Zünften, Gilden, dieser Befreiungsprozess, den wir sehen seit der Industrialisierung, der uns ja enorm befreit hat, andererseits auch atomisiert hat und in Egoismus getrieben hat, egal, mit allen negativen Seiten, aber das Positive dran, dass wir aus uns raus, aus dem Ich raus begreifen müssen, wir können das auch anders gestalten. Und ich habe es erkannt und dann aus diesem Ich raus wieder ins Soziale kommen und sagen, ohne die anderen Menschen geht es ja überhaupt nicht. Das ist nur Ego, 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 bereichert euch und Profite maximieren und so weiter, Nutzen maximieren, was wir ja in der Ökonomie leider immer noch haben, dass man aus dem aufwacht und sagt, halt, wenn ich meine ganzen Mitmenschen immer nur über den Tisch ziehe für meinen Profit, das geht auf Dauer nicht gut. Und dieser Aufwachprozess, das kann man eigentlich lernen an dem, wie es heute ist. Und das ist eine ganz großartige Sache. Da kann man dran wachsen.
Aber es braucht dann irgendeine Lebenserfahrung, die mich zu diesem Bewusstsein bringt. Also ich könnte ja auch, wenn ich Aktienbesitzer bin und da kommt jeden Monat eine ordentliche Summe bei mir rüber, das läuft alles so gut, dann komme ich gar nicht zu dieser Frage, dass ich sage, hey, ist es wirklich, was mir gut tut? Also das ist, worauf ich anspiele. Es gibt ja Grundbedürfnisse, zählen für mich zum Beispiel soziale Interaktion, Zugehörigkeit dazu. Und es wäre ja eine Gegenmaßnahme zu sagen, ja, vielen Dank für eure Angebote, eure Zweitwahlangebote, eure Kompensationsangebote. Wir erschaffen, also ich sage jetzt mal wir oder Menschen, denen es wichtig ist, erschaffen ja Umfelder, minimale regionale Wirtschaftskreise, wo wir also das bekommen, was wir brauchen. Und Ich denke, ihr sagt es jetzt auch, wenn ich aber an die Kinder und Jugendlichen denke, für die ich ja denke, dass wir Mitverantwortung tragen, die bräuchten ja so einen Rahmen, um sagen zu können, danke für die ganzen Angebote, ich bin ganz gut versorgt, oder? Also, und das ist auch so ein bisschen meine Frage, was sind jetzt Ansätze so für Leute, die sagen, ja, ich kann Nike nicht ändern, ich kann auch nicht die Besteuerung von Werbung, da geht es ja auch in dem Buch, das kann ich nicht veranlassen und keine der großen Parteien wird irgendwie dazu was sagen, was Positives. Also kann es ja eigentlich nur bei mir landen, bei meiner Wirksamkeit, ne? Und was sind Dinge, die kann der Einzelne machen?
Man kann schon viel machen. Es gibt viele Alternativen, viele Grassroots-Bewegungen schon seit 20 Jahren, schon lange vor Corona. Repair-Cafés, Slow Food, Urban Gardening, sich anders verbinden mit der Natur. Anders war Carsharing, Rasenmäher-Sharing, Sharing von allem. Gibt ganz viel, wo man aufeinander zugeht in Wohngemeinschaften. Also zum einen gibt es da ganz viel. Und dann gibt es auch neu gegründete Genossenschaften. Ich war gerade eine vor 4 Wochen in Stralsund, wo ich auch in dem Beirat Mitglied bin. Genossenschaften, die Idee, menschlich wirtschaften, wie können wir es gemeinsam machen? Das, wo ich selber sagen kann, da kaufe ich ein oder ich kaufe Bioprodukte ein, wo stecke ich mein Kind hin, in welchen Kindergarten wähle ich, welche Schule wähle ich? Ich kannte jetzt Waldorfschule überhaupt nicht, ich wusste gar nicht, was das ist, wusste auch nicht, was Steiner ist. Aber jetzt im Nachhinein gingen jetzt unsere Kinder in Waldorf Kindergarten, Waldorf Schule. Ist unglaublich viel besser als die Staatsschulen. Viel, viel besser. Also ich kann auch sagen, für mein eigenes Kind, wo will ich das, wie will ich es ernähren? Also Vollkorn Bio, ich war eigentlich immer grün, links, immer. Ich war sogar mal Parteimitglied bei den Grünen, wäre ich heute nicht mehr. Also bei der Ernährung, mit dem Umfeld, was gebe ich ihnen als Spielzeug, diese ganze Plastikmüllentsorgung aus den Fabriken oder gebe ich ihnen Holzspielsachen und vernünftige, kreative Sachen? Gehe ich viel im Wald, mache ich Erlebnispädagogik, habe ich viel mit Tieren zu tun, mit Natur, möglichst wenig Bildschirm, am besten vor 8, vom 10. Lebensjahr am besten überhaupt kein Bildschirm. Wozu? Die Welt ist doch wundervoll. Warum brauche ich dann Bildschirme? Also ich kann individuell sehr, sehr viel machen. Ich kann in den Waldorf Kindergärten gehen, Waldorf Schulen. Da ist ein komplett anderer Umgang, auch mit Medien, mit Schönheit. Man kann in Genossenschaften einkaufen, in Bioläden einkaufen. Und sich auch mit solchen Menschen zusammenschließen, die Möglichkeiten gibt es, dass man so ein gewissermaßen so ein geistiges Inseldasein führt, was ich auch so empfinde für uns. Das machen wir eigentlich seit 30 Jahren, dass wir in so einer bestimmten Community leben, wo die Leute alle sagen, Medien sind im Prinzip nicht gut und Bio ist schon gut und Autofahren muss jetzt nicht so viel sein, also nur wenn man es halt muss. Also das gibt's schon länger und habe den Eindruck, wird jetzt noch intensiver. Man kann ganz viel tun, ganz viel.
Lassen Sie mich zum Ende unseres Gesprächs noch eine offene Frage stellen. Wenn Sie an Ihr Buch denken und auch an das, was wir jetzt gerade besprochen haben, was gibt es noch, was dazu gesagt werden sollte? Haben wir irgendeinen Punkt nur gestriffen? Ist was drin gewesen, was Ihnen am Herzen lag, was jetzt hier gerade nicht zu Wort kam? Oder gibt es noch irgendwas, was Sie denken, das sollten die Leute da draußen schon nochmal gehört haben?
Puh, also ich zum einen nicht verzweifeln. Das Buch schildert, dass es, wenn es so weitergeht, dass es schlecht wird. Aber man soll die Prozesse nehmen zum Lernen und zum Ändern. Wir können auch anders machen. Es gibt ganz viele Beispiele, wie man es gut machen kann. Und es gibt auch einen inneren Weg der Stärkung. Wenn man diese ganzen Dinge auf sich wirken lässt, die Werbung und die ganzen Dinge ringsherum, oder auch die zwei Kriege, die momentan laufen, Ukraine, Palästina, furchtbar, dass man, das hält mir teilweise gar nicht aus, dass man es sagt, nein, ich schaue zwar hin, so viel ich aushalte, aber ich kann Gegenkräfte wachrufen und die gibt's. Ich persönlich bin auf so einem Meditationsweg seit 26 Jahren, seit dem 35. Geburtstag. Erst war es schamanisch, dann ging es über in dieses Waldorf, ins Anthroposophische. Und über diese Meditationen kann man eine Kraft gewinnen, die ist einfach nur grandios. Und da möchte ich noch darauf hinweisen, da kann man eine Kraft gewinnen, aber man braucht absolute Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Und über diesen Weg nach innen, diesen Meditationsweg, ohne dass man deswegen den Blick nach außen sein lässt. Und es ist immer ein Wechselspiel. Der kann so viel Kraft und Mut geben, dass man dann die Dinge der Außenwelt erkennt und ändern kann. Deswegen nicht verzweifeln, sondern man kann über diesen Schulungsweg, Meditationsweg, in dem Fall der anthroposophische Schulungsweg, eine Kraft gewinnen, die ist einfach nur grandios. Nicht verzweifeln, sondern Mut, Kraft. In die Zukunft schauen, wir können die Welt verändern.
Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barucka.
Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.